Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am 18. Sonntag nach Trinitatis hier in unserer schönen Dorfkirche. Die vor uns liegende Woche steht unter dem Wochenspruch aus dem 1. Johannesbrief. Da heißt es: Dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Im Anschluss an den Gottesdienst wieder Kirchenkaffee drüben. Ich habe gesehen, jemand hat die Kaffeemaschine angeschmissen. Das ist gut. Vielen Dank. Auch nochmal vielen Dank, weil ich gerade dabei war, an all diejenigen, die dabei waren, die Fläche um das Spielgerüst hin auszukoffern und diesen Rindenmulch da reinzubringen. Das muss eine ordentliche Packung Arbeit gewesen sein. Ich war nicht dabei, ich habe Predigt geschrieben, aber habe es mir gerade angeguckt. Habe gehört gestern, da gehört noch irgendwie ein Kubikmeter extra drauf oder so. Also die Arbeit ist noch nicht völlig zu Ende, aber wer sich das gleich mal angucken möchte auf dem Weg zum Kirchencafé, hinten drin, jetzt ist Rindenmulch da und wir nähern uns der Inauguration und tüfflichen Segnungen sozusagen, dass wir es dann als Jahrhundertprojekt in Betrieb nehmen können. Was habe ich an Terminen abzukündigen? Am 16. November, da habe ich gestern mit Daniela drüber gesprochen, machen wir den Gottesdienst zur goldenen Konfirmation. Wir hatten da schon zwei Aspirantinnen sozusagen und eine hat mir gestern ganz euphorisch zurückgeschrieben und freut sich schon, dass sie aus dem Erzgebirge nahe der tschechischen Grenze extra anreist, um dann den goldenen Konfirmationsgottesdienst zu feiern. Und sie hat, glaube ich, noch zwei oder drei Leute mitgenommen, die da damals in ihrer Konfi-Gruppe waren oder ihrer Schulklasse waren. Also wer sich jetzt aus dem Kreis hier, die hier sitzen, sind ja noch nicht so das Alter goldene Konfirmation, aber vielleicht auf der anderen Seite, dann wäre der 16. November ein Termin. Und für nächstes Jahr wollen wir von da an einen festen Termin machen, dass das immer klar ist, wann wir das machen. Was habe ich noch abzukündigen? Am Montag, 19 Uhr, ist hier wieder die Probe von Jürgen Lipke, wo man dabei sein kann mit Licht und Klang. Das umschreibt es, glaube ich, am besten. 19 bis 20 Uhr. Am Mittwoch ist Andacht mit mir. Am Donnerstag ist Bibelgesprächskreis. Wir machen weiter mit dem Markus-Evangelium. Und am Sonntag ist wieder Gottesdienst mit Abendmahl. Und den mache ich auch. Es geht um die Abkündigung zur Gemeindekirchenratswahl. Das ist hier jetzt ein formaler Akt sozusagen. Ich darf also bekannt geben, dass die Wahlbenachrichtigung erst am 31. Oktober zentral durch die Superintendentur in die Post gegeben werden. Und das heißt, wir können wahrscheinlich so in der ersten Novemberwoche davon ausgehen, dass die Wahlbenachrichtigungen eintreffen. Also wer von völliger Nervosität gefangen ist, dass die Wahlbenachrichtigung noch nicht da ist, Ende der ersten Novemberwoche sollte das sein. Warum ist das kritisch, das Datum? Weil natürlich jeder, der wählen soll und will, im Wählerverzeichnis stehen soll. Und das ist bei den Bestandskunden unproblematisch, aber diejenigen, die in kürzerer Frist übergetreten sind, eingetreten sind, sich am Taufen lassen, kann das durchaus sein, dass die Mühlen der kirchlichen Administration noch nicht dazu geführt haben, dass die Leute am Ende auch im Wählerverzeichnis stehen. Es kann aber auch mal, wissen wir alle von Datenbanken, da verschwindet auch mal was. Also bitte prüft, und wenn ihr so bis Mitte November keine Wahlbenachrichtigung bekommen habt, dann sagt auf jeden Fall Bescheid, dann muss das nämlich nachgetragen werden. Das Gemeindebüro wird dazu vom 3.11. bis 17.11. zu den gewohnten Sprechzeiten, also dienstags 10 bis 12, Mittwoch 16 bis 18, Donnerstag 10 bis 12 und zusätzlich am Sonntag nach den Gottesdiensten von 11 bis 12 Uhr das Wahlberechtigtenverzeichnis zur Einsichtnahme auslegen. Also da kann jeder und jede, die prüfen möchte, ob auf der Liste steht, nachschauen, ob dem so ist. Die formale Vorstellung der Kandidierenden ist ja im Gemeindebrief veröffentlicht, den ihr euch alle schon zu Gemüte geführt habt. Es gibt ein paar Neuerungen, aber das ist für diejenigen, die sich das angeschaut haben, keine Überraschung. Habt ihr dazu noch Fragen? Gut. Dann dankt der Gemeindekirchenrat herzlich für die Spenden und Kollekten des letzten Gottesdienstes in Höhe von 87,10 Euro. Heute sammeln wir die landeskirchliche Kollekte für die offene Kinder- und Jugendarbeit, die sich je zur Hälfte in die Jugendsozialarbeit aufteilt, sowie die sozialdiakonische Kinder- und Jugendarbeit. Und wir haben im Spielgerüst angefangen, die eigene Kollekte heute für die Arbeit mit Kindern. Und bevor wir mit dem ersten Lied anfangen, ein herzlicher Gruß in die Band rein. Feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Lasst uns gemeinsam Psalm 1 lesen, den ihr unter der angeschlagenen Nummer im blauen Heftchen findet, 33. Ich lese das Ausgerückte und ihr wie gewohnt das Eingerückte. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit.
Und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gelingt wohl.
Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Lasst uns unseren Gott anbeten. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, auch unsere besten Taten können uns den Himmel nicht aufschließen. Darum bitten wir, richte uns nicht nach unserem Tun. Sei uns gnädig um Christi Willen, deinem Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Ephesusbrief. Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, und nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und säuft euch nicht voll Wein, worauf ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank dem Vater alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesu Christus. Halleluja! Am Rat des Herrn haben teil, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Halleluja!
Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Das Evangelium steht bei Markus im 10. Kapitel. Als Jesus hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst niemanden berauben, du sollst Vater und Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, in Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott.
Lob sei dir, o Christe.
Und wir anderen antworten mit dem Glaubensbekenntnis:
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus und begraben, hinabgeschieden in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ich hatte hier ein Schulbeispiel genommen und gerade das Lied war so ein wunderbares Beispiel vom Lernen eines Liedes, von der ersten bis zur letzten Strophe. Die Schüler wissen es besser als ich, weil meine Ursprungsformulierung war, bald geht die Schule wieder los, aber das ist Quatsch, hier hat sie ja gerade erst aufgehört. Auf jeden Fall haben die Ferien begonnen und irgendwie wird doch irgendwann die Schule wieder anfangen und somit der für die Schülerinnen und Schüler unendlich wahrgenommene Kreislauf aus Lernen und Abliefern. Lernen ohne Abliefern, das bringt keine guten Noten, die am Ende das Ziel sind, um ein Zeugnis zu bekommen. Abliefern ohne Lernen geht durchaus, denkt man zumindest auf den ersten Blick. Auf den zweiten natürlich nicht, weil weder sind wir alle geboren und wissen alles, noch ist es tatsächlich so, dass der Schlaf allein das Wissen macht. Abliefern erfordert also Lernen. Unser heutiger Predigtext aus dem Jakobusbrief steht in der Luther-Übersetzung auch unter so einer markanten Überschrift. Die lautet: Glaube ohne Werke sind tot. Ich lese den Predigtext. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in Frieden und wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihm aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? So ist doch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen: Du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht: Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Luther war von dem Text nicht so ganz begeistert am Anfang. Für ihn war darin zu sehr das betont, was ja er als Reformator gerade verneint hatte. Nicht die Werke machen einen Menschen vor Gott gerecht oder selig, wie es halt im Text heißt, sondern allein der Glaube. Es bedarf keiner guten Werke, keines glühenden Ablasses, der seine Zeit damals so belastet hat. Luther hatte aus dem Römerbrief des Apostel Paulus die für ihn rettende Botschaft herausgelesen, die sein ganzes Glaubensleben auf den Kopf stellte und in der Konsequenz zu dem wurde, was wir heute im Rückblick die Reformation nennen. Luther verzweifelte daran, jeden Tag wieder aufs Neue festzustellen, dass er kein gottgefälliges Leben führen kann. Wie sehr er sich auch darum bemühte, durchgefallen. Unerreichbar schien es ihm, die rettende Anerkennung Gottes, Rechtfertigung, zu erfahren. Und für ihn war deswegen der wichtigste Ertrag keine Werke. Und nun liest er den Jakobusbrief und stößt sich an dem Zusammenhang aus Werken und Glauben. Er nennt den Brief des Jakobus die strohene Epistel. Epistel ist griechisch und heißt Brief. Deswegen lesen wir hier immer Epistel gleich Briefe und kein Evangelium, das ist danach. Und verband ihn in den hinteren Teil der Bibel, Also wer in der Lutherbibel mal nachschaut, ist der, die Briefe sind nach ihrem Umfang sortiert, nicht nach ihrer historischen Entstehungszeit. Der Römerbrief ist einer der jüngsten Briefe, aber ist der dickste und deswegen ist er am Anfang. Und ganz zum Ende kommen so Briefe, die haben noch eine Seite. Aber der Jakobusbrief ist dabei und der hat mehr als eine Seite. Und das ist so ein bisschen Erbe aus dem Gefühl Luthers. Strohne Epistel hat er gesagt, weil ihm das Evangelium da drin gefehlt hat. Doch ich glaube, diese Zweifel sind unbegründet und ich glaube auch Luther hat das im Kern so gesehen, auch wenn er eben seine Schwierigkeiten mit der Epistel hatte. Hilfreich, glaube ich, zum weiteren Verständnis des Textes ist die Perspektive, aus der ich auf den Text schaue. Warum tue ich eigentlich was? Tue ich was, weil ich eine Leistung als Belohnung erwarte? Oder tue ich etwas, weil ich überspitzt gesagt gar nicht anders kann, als das zu tun, was ich tue? Sind Anerkennung, Applaus, Ruhm und Ehre meine Motivation oder weiß ich gar nicht so genau, warum ich das jetzt gerade mache, was ich mache, das Gute? Ihr alle wisst, was ich meine und habt die eine oder andere Wahrnehmung bei euch und anderen dazu bestimmt schon gemacht. Mir fiel gestern der Spruch, tue Gutes und sprich darüber ein. Das ist auch so ein, finde ich, so ein Grenzspruch. Der wird, zumindest ich nehme ihn so wahr, in beruflichen Kontexten, wo Beurteilungen geschrieben werden, das ist ja in größeren Institutionen durchaus der Fall, ja gerne dazu genutzt, die Visibilität, wie das auf Neudeutsch heißt, also die Sichtbarkeit im Bewusstsein des Vorgesetzten, ja, die muss ja geprägt sein. Und das geht am besten, wenn man ihm erzählt, wie toll man ist. Und das ist ein bisschen grenzwertig. Also wird die eigene Tat allzu sehr betont, sollte uns das nachdenklich stimmen. In Bezug auf unseren Text und die scheinbare Spannung zwischen Paulus und Jakobus liegt die Auflösung in den verschiedenen Perspektiven. Verkürzt kann man sagen, Paulus ist es wichtig festzustellen, dass die Anerkennung durch Gott eben keiner Taten bedarf, sondern nur eines tiefen und grundständigen Vertrauens auf Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde und in seinem Tod am Kreuz alle Sünden auf sich lud und uns mit seiner Auferstehung ewiges Leben schenkt. Und dieses Vertrauen nennen wir Glauben. Jakobus sagt, dass dieses tiefe Vertrauen in Gott und die Erkenntnis der gnädigen Annahme das Innere des Menschen verändert. Das heißt, es macht was mit euch, wenn ihr glaubt. Und diese Veränderung zeigt sich eben nicht nur in einer gewissen Frömmigkeit, die man an den Tag legt, dass man auf einmal anfängt zu beten, in den Bibelgesprächskreis zu gehen, regelmäßiger Gottesdienstbesucher zu sein, sondern auch darin, dass im Inneren irgendwas passiert, was sich ausstrahlt in das Verhalten. Und wenn man sich so mit euch unterhält, wenn wir uns unterhalten, hat mir schon der eine oder die andere eben genau Geschichten aus dem beruflichen Alltag erzählt, wo dann auf einmal Kolleginnen und Kollegen irgendwie gar nicht wissend, dass das jetzt hier um einen Christen sich handelt, festgestellt hat, dass bestimmte Verhaltensweisen doch auffällig anders sind als die von anderen. Und diese Veränderung, die aus dem Glauben heraus entsteht, die wird in anderen Bibelübersetzungen und den da gewählten Überschriften auch gut zum Ausdruck gebracht. In der relativ neuen Basisbibel, da steht eben, der Glaube führt zu Taten. Der Glaube führt zu Taten. Und die gute Nachricht, Bibel schreibt, Glaube hat Folgen. Und ich glaube, dass aus dieser Perspektive sich eben der Brief des Jakobus auch erklärt und auch seine Beispiele, die er wählt. Die bedürftige Schwester oder der bedürftige Bruder werden mit einem Segenszuspruch für Brot und Kleidung abgefunden. Der Herr segne dich, er möge dir Wärme und Essen geben, ich gehe weiter. Das ist ja das, was Jakobus da schreibt. Und diese geschilderte Frömmigkeit, nichts gegen Segenssprüche, nicht, dass er mich falsch versteht, verpufft aber, denn sie entfaltet sich eben nicht, weil ihr offensichtlich der Antrieb fehlt, den man zumindest im engsten Kreis erwarten würde, etwas zu tun, wenn da ein naher Angehöriger Bedürfnisse hat. Der Theologe Michael Herbst formuliert, toter Glaube kann sehr fromm daherkommen, weil er um Gott weiß und alles richtig aufsagen kann, aber das ist es dann auch. Und das ist toter Glaube. Und daher das Beispiel mit den Teufeln, was Jakobus wählt, die eben auch glauben, dass Gott einer ist. Es gibt diesen einen Gott, das sagen die Teufel auch, aber dann erschöpft es sich, denn sie handeln aus Furcht vor Gott und nicht, weil Jesus in ihrem Leben oder in ihrem Herzen Wohnung genommen hätte und die Liebe in ihnen regiert. Wenn Jesus Christus wirklich in deinem Herzen Platz gefunden hat, dann kannst du gar nicht anders, als nur alles Denkbare zu tun, deinen Geschwistern, deinen Kindern, deinen Freunden zu helfen, dem es an Kleidung und Nahrung oder in unseren Breiten vielleicht eher an sozialer Nähe, Aufmerksamkeit beziehungsweise an der Hilfe in den verschiedenen Süchten dieser Zeit sich ausdrückt. Dann kannst du gar nicht anders, als getragen von einem festen Vertrauen auf Gott, auch in größten Herausforderungen zu handeln. Dann handelst du schon aus Reflex, möchte lesen. Dann ist der Glaube lebendig. Und wie groß diese Herausforderungen sein können, sieht man eben an dem Text, wo Jakobus eben einem sehr Tora-kennenden Publikum, also die Leute, den Menschen, das sind Juden, Juden-Christen, die kennen die Tora in- und auswendig. Die wissen genau, was sich hinter diesen Geschichten von Abraham und Rahab verbirgt. Über Rahab wurde, glaube ich, letzte Woche nicht gepredigt. Ich habe den Familiengottesdienst gehabt. Ich war in Dresden in der Frauenkirche und habe eine hervorragende Predigt zur Rolle der Rahab gehört und Abraham eben auch dieses Vertrauen einerseits in Gott, dass alles gut wird und trotzdem diese Herausforderung irgendwie mit seinem Sohn umzugehen. Der Mut der prostituierten Rahab, ihre Feinde zu schützen und die Hingabe des großen und frommen Abraham. Mut und Hingabe, das sind Früchte eines großen Vertrauens auf unseren liebenden und gnädigen Gott. Ein dargestellter oder formulierter Glaube an Gott, der nicht in Jesus Christus im Herzen wurzelt, der entfaltet in der Regel nichts. Der ist tot wie ein Baum, der aussieht wie ein Baum, aber im Frühling merkt man keine Blätter, kein Leben. Die Pointe des Jakobus ist, dass lebendiger Glaube diesen Reflex auslöst, das Nötigste zu tun, wenn die Armen meinen Weg kreuzen. Lebendiger Glaube tut, was gefordert ist, wenn die Stunde kommt, in der es darauf ankommt. Deswegen wählt Jakobus beispielsweise das Beispiel der Prostituierten Rahab. Das wollte er uns sagen. Wenn Jesus Christus im Herzen angekommen ist, dann geschehen durch ihn in uns Dinge. Und das haben wir heute, ist euch vielleicht nicht aufgefallen, ich gebe zu, ich habe mich ja vorbereitet, deswegen ist mir das eher aufgefallen, in ein paar Liedstrophen auch besungen. Wir haben gesungen, gutes Denken, Tun und Dichten musst du selbst in uns verrichten. Nicht du selbst in dir, sondern du, Jesus Christus, in uns verrichten. Gib selbst das Wollen und Vollbringen und lass mein Herz dir ganz geheiligt sein. Gib meinem Glauben Mut und Stärke und lass ihn in der Liebe tätig sein, dass man an seinen Früchten merke, er sei kein eitler Traum und falscher Schein. Oder wie Philipp Melanchthon, ein Freund und Wegbegleiter des Luthers, das so schön formulierte, wir werden allein gerecht im Glauben, aber nicht in einem Glauben, der allein bleibt, also folgenlos bleibt, ergänze ich. Jakobus lehrt uns, wenn euer Glaube lebendig ist, dann wächst eine Frucht an eurem Lebensbaum so ganz ohne Befehl. Das ist der lebendige Glaube im Alltag im Gegensatz zu dem, was er Totenglaube nennt. Glaube hat Folgen. Glaube führt zu Taten, überschreiben die anderen Übersetzungen. Doch unterm Strich zählt nur, dass Jesus für uns starb, an unserer Stelle und zu unseren Gunsten. Unterm Strich zählt nur, dass er den Preis gezahlt hat und hierdurch wir vor Gott gerechtfertigt sind. Am Ende zählt nur Jesus. Und wenn wir es wieder nicht gepackt haben und versagt haben, Jesus genügt. Und wenn wir es gepackt haben und das Gute vollbrachten, am Ende zählt nur Jesus. Jesus zählt und Jesus wirkt in uns und durch uns. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Lasst uns Fürbitte halten. Deine Gebote, ewiger Gott, retten Leben. Deine Gebote schützen die Liebe. Deine Gebote heilen. Wir danken dir, ewiger Gott, für deine Gebote und rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir danken dir für das Leben. Wir danken dir für die Heimkehr der Verschleppten, für die Menschen, die Brücken bauen, für alle, die Bedrohte schützen und sich dem Tod in den Weg stellen. Wir bitten dich um Frieden an allen Orten, an denen Gewalttäter herrschen. Du Gott des Lebens, höre uns. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir danken für deine Gerechtigkeit. Wir danken dir für die Orte, an denen Verfolgte sicher sind, für die Menschen, die anderen helfen, für alle, die ein empfindliches Gewissen haben und deren Herzen wachsam bleiben. Wir bitten dich um deine Treue zu denen, die gequält werden, die von feindlichen Menschen umringt sind, die trotzdem hoffen, die am Mut festhalten und vertrauensvoll bleiben. Du Gott der Gerechtigkeit, höre uns. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir danken für die Liebe. Wir danken für deine wunderbare Schöpfung, für die Menschen, die zu uns gehören, für die, die einander finden und vertrauen, für die Kinder, die in diesen Tagen geboren werden. Wir bitten dich um deine Fürsorge für die Kranken, für die Verwirrten und Hinfälligen, für die, die sich für andere verausgaben, die pflegen und Gutes tun und all diejenigen, die wir denn nun in der Stille vor dich bringen. Du liebender Gott, höre uns. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir danken dir für Jesus Christus. Wir danken für den Glauben, für alle, die dir vertrauen, für die weltweite Kirche, für unsere Gemeinde und die Gemeinden in unserer Nachbarschaft. Wir bitten dich um dein Heil für alle, die auf der Suche sind und die nach deinem Gebot fragen. Wir bitten dich um deine Nähe und deinen Segen für unsere Kinder und für alle, für die wir verantwortlich sind. Du Gott des Lebens und der Liebe, wir halten dir unsere Liebe, unsere Hoffnung und unseren Glauben hin. Um Jesus Christus willen bitten wir und rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und so bergen wir uns in dir und beten, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht in die vor euch liegende Woche mit dem Frieden des Herrn und unter seinem Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gib dir Frieden. Noch ein Orgelnachspiel und nach dem Anziehen der Jacke, der Kollekte und meiner Verabschiedung treffen wir uns im Gemeindehaus. wer möchte.